Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Voll Liebe. Von alten Mustern und neuer Verbundenheit. Der ERF Plus Beziehungspodcast mit Sonja Kilian und Paartherapeutin Ira Schneider.
Ich kenne kein Paar, das keine Konflikte hat. Sonst hätte man sich ja selbst geheiratet. Ich finde es sogar sehr wichtig, dass man miteinander auch streitet und Sachen ausdiskutiert. Ich finde sie eigentlich so ein bisschen humorvoll oder lustig, ist so dem Konflikt einen Spitznamen zu geben. Sowas wie, das war der Spaziergangskonflikt oder der Klorollenkonflikt, ne?
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Beziehungspodcasts. Heute geht es thematisch um Konfliktlösung. Was mache ich, wenn es knallt oder wenn Funkstille herrscht? Mein Name ist Sonja Kilian und meine Gesprächspartnerin ist die Paartherapeutin Ira Schneider. Ira, gib mal eine kleine Vorschau, was wir uns heute vorgenommen haben.
Wir sprechen heute über Konflikte, aber nicht nur über die Konflikte, sondern vor allem auch, wie wir sie lösen können und wie wir uns dabei entspannen und erleichtern können, wie wir in ein gutes Miteinander finden können. Und darüber freue ich mich heute.
Ich bin auch sehr gespannt, denn Konflikte kenne ich aus der Ehe und aus anderen Lebensbereichen. Ira ist Paartherapeutin. Sie kennt die Konflikte aus ihrem persönlichen Leben, aber auch von ganz, ganz vielen anderen Menschen. Und sie ist Fachfrau, sie kennt Konflikte und deren Lösungen auch aus der Literatur. Sie ist Autorin, hat selbst Bücher geschrieben zum Thema Paare, zum Thema Beziehungen. Und wir beide gestalten diese mehrteilige Reihe. Ja, heute geht's, wie schon angeklungen, thematisch um Konfliktlösung. Was mache ich, wenn es knallt? Oder auch möglich, wenn Funkstille ist. Ira, was ist überhaupt ein Konflikt? Wie definiert man das?
Ich glaube, jeder Mensch hat ein eigenes Bild dazu, was ein Konflikt ist und wie sich ein Konflikt anfühlt. Ganz, ganz basal, also ganz grundlegend, was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist ein Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Positionen. Also zum Beispiel ein Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Gewohnheiten. Ja, die eine Person räumt die Dinge, die Gabeln, die Messer in die Spülmaschine so ein, dass sozusagen das Ende des Messers oben ist oder andersrum. Das kann schon zu einem Konflikt führen.
Toilettenpapierrolle ist doch auch so ein beliebtes Beispiel.
Absolut. Die eine Person lässt sie stehen oder nimmt eine neue. Da gibt es ja die verschiedensten, wildesten, verrücktesten Gewohnheiten im Alltag.
Auch wie man die aufhängt.
Da kann ich sehr gut dran anknüpfen, mein Mann und ich. Wir hatten nämlich auch eine intensive Diskussion darüber. Wir haben nämlich mal auf einem Flohmarkt so ein Vintage-Teil, also so ein super schönes, altmodisches Gerät gefunden, was man so aufstellen kann, wo man die Klopapierrolle so eindrehen kann. Das kann man so reinschrauben. Und dann war immer die Diskussion, wer das dann wieder rausschraubt, um die neue Klopapierrolle wieder reinzuschrauben. Also ein Konflikt kann auch schon in diesen banalen, alltäglichen Dingen stattfinden. Aber grundsätzlich, was ist ein Konflikt? Ein Aufeinandertreffen von Gewohnheiten, aber auch von Meinungen. Eine Meinung, eine Position. Wie bewerte ich etwas? Wie stehe ich zu etwas? Das hat auch oft was mit so moralischen Themen zu tun. Das kann auch schnell moralisch aufgeladen sein, wenn wir bei dem Thema Meinung sind, weil da geht es oft um unsere Werte.
Mach mal ein Beispiel zu moralischen Meinungsverschiedenheiten.
Beispielsweise rund um das Thema Geld. Da kann ja die eine Person sagen, mir ist es super wichtig, großzügig zu sein und verbindet dann damit aber auch besonders teure Geschenke für andere Leute vielleicht zu kaufen. Und dann gibt es vielleicht ein Gegenüber, das hat eine andere Meinung zu, das hat vielleicht den Wert des Sparens immer gelernt und sagt, ja, aber wir müssen auch vorsichtig und sorgsam mit dem Geld umgehen, vielleicht reicht es ja irgendwann nicht mehr. Und zack, kommt da schon eine Spannung auf. Also Gewohnheiten, Meinungen, Positionen, all das kann erstmal zur Spannung führen. Letztlich Unterschiedlichkeiten, die aufeinandertreffen. Und Reibung erzeugt ja auch für gewöhnlich Wärme. Und im Konflikt suchen wir ja auch immer die Nähe und die Wärme des anderen. Und das, finde ich, ist manchmal auch so ein hilfreicher Gedanke, wenn wir über Konflikte nachdenken.
Das ist die Erklärung, was ein Konflikt ist oder wie er entsteht. Er kann aber ja ganz unterschiedlich ausgetragen werden. Zum Beispiel offen, dass man darüber diskutiert oder jemand sogar einen richtigen Wutausbruch bekommt. Aber sowas kann auch schwelen.
Genau, Konflikte können auch im Raum wabern und so unbewusst sein und unausgesprochen sein. Das wäre dann so die Funkstille, von der du gesprochen hast. Man ist dann wie auf so einer Schweigewiese und spricht es nicht aus und will es vielleicht noch nicht aussprechen. Wenn man selber vielleicht auch noch darüber nachdenkt, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Und man ist vielleicht noch dabei, die eigenen Gedanken zu sortieren, bis man dann aus einer sortierten Position heraus wieder ins Gespräch geht. Manchmal wabern Konflikte und schweben so in der Luft auch über längere Zeit. Das kann manchmal aber auch sehr schädlich sein, sehr destruktiv sein, weil dann ist da immer so was Unausgesprochenes und eigentlich spürt man so ein bisschen die Aggression oder die Wut, die im Raum ist. Ja, und das kann sich schon in so kleinen Sachen entladen.
Und manchmal ist für den einen etwas ein Konflikt, für den anderen gar nicht. Der merkt das vielleicht nicht mal, irgendeine Meinungsverschiedenheit. Und der eine sagt sich, ja, stört mich nicht, dass der andere das anders sieht. Aber der andere hat da ein Problem damit, dass man da nicht am gleichen Strang zieht oder genau in die gleiche Richtung blickt.
Und das kann auch ein Gegenüber total überrümpeln, wenn man dann wie nach 4 Wochen hört, ja, ich wusste ja gar nicht, dass du sozusagen ein Problem damit hast. Es ist auch irgendwie sehr fair und sehr gerecht, dem anderen mitzuteilen, dass es einen Konflikt gibt, weil das schafft ja auch Sicherheit und Transparenz und auch eine gewisse Möglichkeit zu antizipieren, also eine Vorhersehbarkeit über die Beziehung zu haben. Sonst kann das ja auch wie so eine böse Überraschung einmal eben so überrollen und auf einmal, hups, ist ein Konflikt da und man wusste gar nichts davon. Das kann einen auch so ein bisschen überfluten.
Die berühmte Zahnpastatube. Du lässt auch immer deine Zahnpastatube offen oder quetscht die in der Mitte aus. Das stört mich und das machst du seit Jahren. Und ja, warum wurde das dann nicht vorher mal thematisiert?
Also ein Aspekt kann ja auch sein, Paare haben ja viele unbewusste Übereinkommen in ihrer Beziehung. Es gibt so Absprachen, die sind nicht transparent. Also zum Beispiel, das muss nicht sein, aber es kann bei vielen Paaren eben der Fall sein. Beispielsweise gibt es vielleicht in einer Paarbeziehung eine Person, die immer so ein bisschen zuständig für die Geschenke ist. Wenn irgendwelche Familienmitglieder Geschenke haben, ein Geburtstag ansteht, eine Hochzeit ansteht, dann gibt es immer schon wie automatisch eine Person, die sich darum kümmert. Oder eine Person, die sich darum kümmert, immer tanken zu gehen. Das sind ja manchmal sind Paare ja sehr strukturiert und organisiert und besprechen das alles. Das ist ja auch super. Aber manche Dinge, die laufen einfach und funktionieren so. Das ist ja auch sehr funktional, so ein Stück weit. Aber vielleicht merkt dann die eine Person, das ist mir eigentlich zu stressig, immer zuständig für diese, ich sag mal, Care-Arbeit zu sein, diese Fürsorgearbeit, immer diese Geschenke einzupacken, einzukaufen, mir Gedanken zu machen, was wer wie, wo und wann braucht und ändert auf einmal den Modus. Und sagt, ja, und wer von uns kauft jetzt eigentlich das Geschenk? Und auf einmal kommt was Neues in die Beziehung. Auf einmal funktioniert es nicht so wie immer. Das kleine, unbewusste Übereinkommen, der Deal, den man hatte, wird auf einmal gebrochen. Und dann kann aber auch ein Entwicklungsschritt passieren. Man handelt neu aus.
Dazu kommen wir gleich noch, wie man dann mit diesen Konflikten, die wir jetzt in vielfältiger Weise beschrieben haben, umgeht. In deinem Buch Jeden Tag ein neues Jahr, beschreibst du aber auch Paare, bei denen so zumindest nach außen hin alles in Ordnung ist, wo nie Konflikte auftreten. Vielleicht ein kurzer Einwurf, als mein Mann und ich geheiratet haben, hatten wir bis zu dem Zeitpunkt auch so gut wie keine Konflikte. Das kannten wir da noch nicht. Das kam dann aber später. Aber was ist jetzt mit Paaren, die eben vielleicht noch keine Konflikte hatten oder wo es nach außen hin alles in Ordnung aussieht? Gibt's das auf lange Sicht?
Ich kenne kein Paar, das keine Konflikte hat, weil es gibt ja keine Menschen, sonst hätte man sich ja selbst geheiratet, sondern man hat ein Gegenüber, das hat andere Bedürfnisse als man selbst. Und Bedürfnisse und das Versorgen von Bedürfnissen, das gerät ja in Spannung, weil jeder vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse versorgt haben möchte. Und wir leben ja nicht in einer perfekten Welt, in der wir auch immer die Bedürfnisse des anderen erfüllen und versorgen und im Blick haben. Die Frage ist vielmehr, ich spreche auch lieber über Spannung als über Konflikt, über eine Spannungsdynamik, weil die kann sich aufbauen und auch wieder beruhigen. Und Paare gehen eben unterschiedlich damit um. Es gibt Paare, die sind so ein bisschen im Verleugnungsmodus. Wenn es sozusagen Baustellen in der Beziehung gibt, dann gucken die lieber ein bisschen weg, weil sie vielleicht auch nie Strategien gelernt haben. Wie geht man denn damit um oder wie bespricht man das eigentlich miteinander? Was kann denn da helfen? Was kann ich denn da sagen? Wie kann ich denn auch meine eigenen Bedürfnisse sozusagen einbringen und einfordern und auch formulieren? Das haben viele ja auch zu Hause nicht gelernt.
Das heißt, in dem Fall würde das nicht nur nach außen so aussehen, als hätte ein Paar keine Konflikte, sondern sie selbst glauben das vielleicht auch.
Das kann manchmal sein, dass sie das selber sozusagen in so einem Verleugnungsmodus sind, als Schutzreaktion. Ich erlebe halt immer wieder, dass es für manche Paare sehr unter Druck setzend ist, wenn andere Paare sagen, so nö, Konflikte haben wir nie. Das ist dann immer so ein bisschen, bei denen ist dann alles tutti so. Und das kann manche Paare total unter Druck setzen, weil dann schnell so ein Gefühl hochkommt, ja, dann ist ja mit uns was falsch. Und das stimmt nicht. Ich habe noch nie ein Paar erlebt, das keine Spannungen, keine Konflikte, die perfekte Beziehung hat. Wir sind alles Menschen, Wesen, die miteinander in Spannung geraten und Paare wachsen doch auch durch Konflikte. Sich gemeinsam zu versöhnen, ist ja eine totale Vertiefung einer Beziehung, zu merken, hey, unsere Beziehung, die kann das aushalten. Wir können uns streiten und vertragen und wir können Verletzungen gemeinsam reparieren. Das vertieft doch eine Beziehung. Paare, die nie streiten, die wachsen auch nicht. Weil da gibt es nichts, was sozusagen mal aufgewühlt wird, was sich dann neu sortieren muss. Und das, ist vielleicht mal so ein neuer Blick auch auf Konflikte, dass die nicht nur schlecht sein müssen.
Das ist sehr beruhigend, dass ein Konflikt auch hilfreich sein kann. Trotzdem würde man den Konflikten manchmal gern komplett aus dem Weg gehen, weil das auch sehr anstrengend ist. Wie sieht das aus, wenn man sehr viel Fachwissen dazu hat? Führt das dann dazu, dass kaum noch Konflikte im eigenen Leben auftreten?
Es ist ja normal, dass wir alle Menschen Konflikte haben. Nur weil wir ganz viel über ein Thema wissen, heißt es ja nicht, dass wir nicht selber auch berührt werden. Wir haben ja alle sozusagen unsere Schmerzpunkte oder wenn wir jetzt sozusagen in diese Bindungssprache hineingehen, unsere Triggerpunkte, also Themen, die etwas in uns berühren. Und ich finde, dann wären wir auch so seelische Maschinen, ne, wenn wir das nicht hätten. Und ich finde es sogar sehr wichtig, dass man miteinander auch streitet und Sachen ausdiskutiert und sich dann wieder neu findet. Das sind ganz wichtige Prozesse. Und Wissen ist ja was Kognitives. Aber Beziehung ist immer was Emotionales. Und da müssen wir immer ins Fühlen kommen. Und also ich kenne auch in unter meinen Kolleginnen, mit denen ich so arbeite, niemanden, der nie Konflikte hat. Im Gegenteil, es ist eher so eine offene Kultur, dass man auch darüber ins Gespräch kommt und das auch ein bisschen normalisiert. Und dass das eben auch, das kenne ich auch so ein bisschen, dass Menschen, wenn sie dann mit mir in Kontakt kommen, so eine komische Projektion haben. Das passiert einfach.
So eine Vorstellung von dir.
Genau, und da möchte ich das dann auch immer so ein bisschen entzaubern, ne? Sozusagen, dann komm, wir müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen landen. Natürlich sind wir auch mal patzig und pikant miteinander, mein Mann und ich. Und dann versöhnen wir uns wieder und reparieren miteinander und tauchen wieder gemeinsam ein in so einen Prozess des sich aufeinander zugehens. Und das finde ich total wichtig. Das ist wichtig, dass wir das im Blick haben. Auch die Paare, die sonntags händchenhaltend in der Kirche sitzen oder durch den Marktplatz händchenhaltend spazieren, auch die haben Spannungen. Da wird auch mal der Ton schärfer, da wird auch mal die Stimmung ein bisschen brenzeliger. Das ist alles normal und das gehört dazu. Und ich sage immer, dann wären wir ja so künstliche, überregulierte Wesen. Und das finde ich auch nicht fair, weil Paartherapie und aber auch miteinander in Beziehungen, in Freundschaften, da müssen wir auf Augenhöhe sein. Und auf Augenhöhe sind wir auch nur dann, wenn wir alle letztlich sagen, natürlich, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind gemeinsam unterwegs als Paare, als Familien. Wir haben gemeinsam, kennen wir sozusagen die Höhen und Tiefen.
Es wäre auch irreführend, wenn es jetzt uns darum ginge, Konflikte total zu vermeiden. Ich selbst falle da manchmal drauf rein und denke, das muss man komplett vermeiden. Aber es geht ja darum, zu wissen, wie gehe ich mit einem unvermeidbaren Konflikt dann um, wenn er auftritt. Und das wird passieren.
Ja, da stimme ich dir genau zu. Also es braucht so eine Balance, wenn wir jetzt einen völlig konfliktarmen Alltag haben, den wünschen wir uns alle, der ist natürlich angenehm und sicherlich ist auch das Bestreben danach nachvollziehbar und sicherlich ist es auch sehr angenehm und auch erholsam, mal konfliktarme Phasen zu haben. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, da braucht es einen Konflikt, um auch mal wieder was aufzurollen, wieder was zu sortieren, damit auch wieder was in Bewegung kommt, so in dem System als Paar. Von daher, genau, ist so beides wahr. Ne? Also Streit, der uns wehtut, also ein Konflikt muss ja auch kein Streit sein. Ein Streit ist sozusagen eine sehr destruktive Form des Konflikts, eine Art des Konflikts, die uns sehr, sehr verletzt und wo wir vielleicht auch unfair werden. Das kann schon sehr belastend sein, wenn Paare irgendwie 6 Streits am Tag haben. Das ist sehr, sehr anstrengend und da ist natürlich in der Paartherapie das Ziel, das sozusagen zu beruhigen und zu gucken, dass sich das auch ein bisschen reduziert, weil das hält man ja nicht aus. Das ist ja wirklich belastend, das ist ja echt eine Not auch, ne? Aber natürlich braucht es auch immer mal wieder einen Konflikt, ein Gespräch, eine Auseinandersetzung, ein Aushandeln, um auch wieder eigene Bedürfnisse einzubringen oder auch wieder die des anderen mehr im Blick zu haben.
Du hast ein Buch geschrieben, Jeden Tag ein neues Jahr. Darin hast du verschiedene Methoden vorgestellt zur Konfliktlösung. Was sind das für Ideen, die du dort vorstellst?
Also es gibt einen Barometer, ich nenne ihn den Hai-Barometer, H-A-I. Und zwar ist das eine Art Standortbestimmung, um erstmal zu gucken, wie sehen denn Konflikte in unserem Alltag aus. Und das H, das steht für Häufigkeit. Was belastet uns im Rahmen der Häufigkeit? Ich habe dann so eine Skala, 1 bis 10. 10 ist super, super häufig. 0 ist sozusagen, taucht gar nicht auf. Und dann kann man erstmal sozusagen für sich so ein Skalieren und so ein Kreuz hinsetzen. Okay, keine Ahnung, Häufigkeit vielleicht so 6 oder 5. Und das ist eine persönliche Bewertung. Es gibt Paare, die streiten jeden Tag und die sagen, es ist nicht so viel, ist vielleicht 2. Es gibt Paare, die streiten einmal im Monat und sagen, nee, wir empfinden das als viel. Das ist nun wirklich, das kann niemand einem Paar vorschreiben. Das können Paare nur für sich entscheiden, was ist viel, was ist wenig. Und es muss vielleicht erstmal der einzelne Teil des Paares sozusagen für sich klar haben und dann auch im Miteinander besprechen. Der eine sagt, hä, wir streiten doch nur einmal im Monat und der andere sagt, wir streiten einmal im Monat. Da gibt es dann manchmal auch schon an der Stelle ein unterschiedliches Bewerten oder wie man das sozusagen betrachtet. Von dem High-Barometer der zweite Punkt ist die Auflösung. Also wie geht's uns mit der Zeit nach dem Konflikt? Konflikte passieren ja und ich finde oft noch viel wichtiger, als dass man im Konflikt das dann schon alles irgendwie sozusagen gut miteinander hinbekommt, ist, wie sprechen wir danach darüber? Wenn sich das Ganze runtergekühlt hat, können wir das auflösen? Gibt es eine Versöhnung? Gibt es ein Aufeinanderzugehen? Oder kehren wir das alles unterm Teppich und lassen es so stehen? Und dann ärgern wir uns darüber, dass in einer Woche das Gleiche wieder passiert. Und da ist sozusagen die nächste Skala 1 bis 10 Auflösung. 10 ist, ich bin sehr zufrieden mit der Auflösung. Und 0 ist, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir besprechen das gar nicht mehr. Und irgendwie bleibt es dann so festgetackert liegen. Und wir können es gar nicht mehr lösen. Und dann gibt es eben den letzten Punkt, I für Intensität. Wie sehr belastet mich die Intensität. 10 wäre wieder, die Intensität ist mir zu viel. Und 0 ist, die Intensität, die belastet mich gar nicht. Und da ist es eben dieser Punkt von Eskalation. Manche Konflikte werden dann ja zu Streits und manche Streits eskalieren dann ja richtig bei Paaren. Und da eben zu gucken, was ist das, was uns am meisten belastet? Die Häufigkeit, die Auflösung, also wie wir danach darüber sprechen, oder die Intensität, also die Wucht, ne? Die Wucht, die das Ganze in uns zum Rollen bringt. Manchmal belasten alle 3 Faktoren, manchmal ist es auch nur ein Faktor. Und dieses Konzept ist erstmal so eine Art Standortbestimmung. Manchmal nutze ich das in Paargesprächen, einfach um erstmal zu gucken, wo ist jetzt der Leidensdruck und worüber können wir jetzt weiter ins Gespräch kommen, was können wir genauer verstehen. Und was ich sehr hilfreich finde, das funktioniert nicht so sehr, wenn das Paar sehr hochstrittig ist, aber eben in diesem vorbeugenden Bereich, also wie bei so einer Prophylaxe für Zähne, also in diesem präventiven Bereich, da funktioniert es, ein Konflikt-Tagebuch zu führen. Zu sagen, wir haben vielleicht einen Konflikt erlebt und wir notieren mal, also jetzt geht es ja richtig um so Tools, ne, um so Methoden, was kann uns helfen?
Das Heilbarometer wäre jetzt
eine allgemeiner.
Ja. Und das Konfliktlösetagebuch ist dann sehr konkret auf einen ganz besonderen Konflikt abgestimmt.
Genau. Der
Wie oft würdest du so ein Barometer machen? Also so eine Bestimmung, wo sind wir gerade, wie oft streiten wir, wie empfinde ich das, wie oft?
Das kommt auf das Paar an. Wir bieten ihnen ja hier im Grunde so ein, wir decken ihnen den Tisch. Wir bieten ihnen so ein buntes Buffet an Methoden, an Ideen, an Impulsen, an Tools. Und was ihnen dann davon schmeckt und wohl bekommt, das entscheiden sie als Paare, sie als Hörer. Sie können kosten, aber müssen nicht schlucken. Das finde ich ist so ein wichtiger Gedanke. Es ist ein Blumenstrauß und sie nehmen sich eben die Blume, die sozusagen zu ihrer Paarbeziehung passt. Und da sind diese Methoden jetzt, wie dieser Heilbarometer, das ist ja mehr so eine allgemeine Standortbestimmung, muss man überhaupt erstmal schauen, passt das zu uns? Möchten wir überhaupt so eine Standortbestimmung machen? Vielleicht möchte man das ja auch gar nicht, dann ist das auch okay. Genau. Von daher kann man sagen, man kann das einmal im Jahr machen. Wenn einige wollen, können sie das einmal im Monat machen. Man kann es auch lassen. Also so, es ist ein Angebot. Genauso wie mit diesem Konflikttagebuch. Manchmal kommen ja Paare und sagen, ja, was können wir denn konkret machen? Gibt es irgendwelche Methoden? Was kann uns denn konkret helfen? Wenn jetzt ein Paar wirklich sagt, wir wollen sehr strukturiert an Themen arbeiten, dann kann man sich so ein Konflikttagebuch nehmen und anfangen, einen Konflikt für sich erstmal auszuwerten. Also zu überlegen, was ist da eigentlich passiert? Das wäre so eine Spalte. Was ist passiert? Nehmen wir an, ein Paar hat sich verabredet zu einem Spaziergang am See und der eine Teil ist zu spät gekommen, sollte aber noch was Wichtiges mitbringen, weil sie danach vielleicht noch weiter in den Urlaub fahren und hat dann etwas vergessen. Die treffen aufeinander und es gibt vielleicht schon Konflikt von, die eine Person hat sich darauf verlassen, ist enttäuscht, dass der andere zu spät ist, war selber vorher total im Stress, hat vielleicht schnell gemacht, schnell Feierabend, ist losgehetzt, um ja sozusagen den Termin einzuhalten und das Gegenüber kommt zu spät und es gibt so ein Gefühl von, bedeutet dir dann gar nichts, ganz ehrlich, ich habe mich hier so gestresst. Ja, also das könnte dann zum Beispiel sein, dass man eben sagt, okay, wir nehmen jetzt diese Situation, die ist dann hochgekocht, die hat sich irgendwie aufgepeitscht und ne, es wurde dann irgendwie alles sehr brisant, pikant und man nimmt dann dieses Konflikttagebuch erstmal für sich selbst und schreibt auf, was ist eigentlich passiert. Im zweiten Schritt wäre dann zu überlegen, was habe ich denn eigentlich dabei gefühlt? Und dann zu überlegen, was hatte ich für ein Bedürfnis? Und das könnte dann ja zum Beispiel sowas sein wie, die Person, die da gewartet hat, hat sich übersehen gefühlt oder vergessen oder einsam. Oder was war denn das Bedürfnis? Ja, gemeinsame Zeit und Gemeinschaft mit dem anderen und natürlich auch Zuverlässigkeit. Und dann kann man einen Perspektivwechsel übernehmen und in dieses Konflikttagebuch eintragen, was waren wohl, das kann man ja nur vermuten, die Gefühle meines Gegenübers. Vielleicht Stress, vielleicht aber auch Überlastung, vielleicht Müdigkeit, Erschöpfung. Vielleicht war mein Gegenüber auch ängstlich, weil es schon wusste, dass es zu spät kommt und Angst vor meiner Reaktion hatte. Und was waren wohl die Bedürfnisse meines Gegenübers? War das vielleicht ein Bedürfnis nach Annahme? Einfach auch in dem eigenen Chaos, was man gerade hat, so angenommen zu sein, auch wenn man es mal nicht pünktlich schafft.
Ich höre da so drei Schritte raus beim Konflikttagebuch. Einmal die Situation einfach aufzuschreiben, wie sie war. Dann, wie ich es empfunden habe, wie ich mich gefühlt habe. Und dann mich in den anderen rein zu versetzen, wie der sich wohl gefühlt hat.
Genau, dieser Perspektivwechsel, in die andere Person sich hineinzudenken. Und dann finde ich, gibt es noch so eine andere Ebene, nämlich in diesem Konflikttagebuch gibt es dann noch die Spalte, wann hätte so der Exit-Moment stattfinden können, also sozusagen die letzte Chance, aus dem Konflikt auszusteigen. Also ich sage immer, jeder Konflikt hat einen Moment vor dem Konflikt, einen Moment, der sozusagen noch den Konflikt ausbremsen könnte. Und was wäre dieser Moment gewesen? Ne? Wo ist es ungemütlich geworden? Und wo hätte man vielleicht schon sagen können, Moment mal, ich brauche gerade eine Pause. Das, genau, wirbelt mich jetzt schon gerade ganz schön auf und ich muss jetzt mal einen Moment durchatmen, bevor wir jetzt hier weiter miteinander sprechen. Sonst wird es irgendwie einfach für uns beide ungemütlich. So, wo wäre dieser Moment gewesen? Das hilft, um zu differenzieren, okay, Konflikte passieren uns nicht nur so, sondern wir sind auch daran beteiligt.
Das holt einen. Ich hake mal kurz ein, weil ich mir überlege, was ich aufschreiben würde in so einer Situation, also wo ich hätte aussteigen können. Manchmal kommt einem ja dann in den Sinn, naja, der andere hätte in dem und dem Moment das und das tun können und dann wäre der Konflikt zu Ende gewesen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann stelle ich mir so vor, der andere kommt zu spät. Gut, ja. In unserer Beziehung bin meistens ich das. Aber wenn das jetzt was ist, wo ich den anderen so ein bisschen in der Schuld sehe, okay, hätte der sich gleich entschuldigt, dass er so spät kommt, dass er das und das vergessen hat oder mir erklärt hätte, warum das passiert ist, dann wäre ja der Konflikt auch gleich beendet gewesen. Kann eine Gefahr sein.
Das ist ja einfach auch so menschlich und ja auch sehr sympathisch, oder? Also, dass einem sozusagen dieser Gedanke zuerst kommt. Diese Übung ist natürlich dafür da, in die Eigenverantwortung zu gehen und bei sich selbst zu gucken und zu sagen, ich habe auch meinen Anteil im Konflikt und ich gucke mal, wo hätte ich für meinen Teil sozusagen die Notbremse ziehen können. Das ist so der Gedanke. Und dann gibt es noch sozusagen so eine charmante Spalte in diesem Konflikttagebuch, die auch so ein bisschen, ich finde sie eigentlich so ein bisschen humorvoll oder lustig, ist so dem Konflikt einen Spitznamen zu geben. Also zum Beispiel sowas wie, das war der Spaziergangskonflikt oder der Klorollenkonflikt oder der Zahnpasta-Konflikt. Also dass man den Konflikten so einen Namen gibt, weil das schafft so eine lustige Atmosphäre oder ja so eine zugewandte Atmosphäre, was Versöhnliches und man kann dann plötzlich gemeinsam drüber lachen und gemeinsam über etwas lachen können, kann ganz schön erleichtern. Das verbindet wieder und das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus und dann kann man auch mal ein bisschen wieder zusammen runterfahren und ganz anders über den Konflikt auch wieder sprechen.
Es ist fast so, als würde man den von außen betrachten, indem man dem Ganzen einen Namen gibt, wie so ein kleiner Kinofilm, Buch und Gedicht. Ich gebe dem jetzt einen Namen und
es schafft so eine Abgrenzung. Es ist auch so, man könnte den Paaren auch sagen, setzen Sie sich mal hin und stellen Sie sich vor, Sie sitzen in so einem Kinosessel, ganz gemütlich, Beine hoch, Popcorn in der Hand und jetzt stellen Sie sich mal Ihren Konflikt auf Leinwand vor. Was sehen Sie in dieser Szene? Wer bewegt sich wann, wie, wo? Wer wird wann, wie? Ein bisschen lauter, ein bisschen schärfer, ein bisschen leiser. Den Paaren sozusagen die Fähigkeit zu stärken, auf so eine Metaebene zu kommen. Also sozusagen von oben auf das Ganze zu blicken und sich selbst als auch als Akteure der Situation zu betrachten.
Und das allein verschafft schon einen Perspektivwechsel? Oder was gibt's da noch für positive Effekte bei so einem Konflikttagebuch?
Also ein positiver Effekt ist, dass wenn man das vielleicht 2, 3, 4 Mal macht zu bestimmten Konflikten, man in der Regel wiederkehrende Themen entdeckt. Also wiederkehrende Gefühle in Konflikte oder wiederkehrende Bedürfnisse. Und man merkt, aha, da gibt es ein Grundthema mit dem Bedürfnis Vertrauen oder da gibt es ein Grundthema mit dem Bedürfnis nach Zuverlässigkeit oder ein Grundthema mit dem Bedürfnis nach Geborgenheit oder Ruhe oder was auch immer. Da merkt man dann so, aha, wenn man dann mal mit Farben so durchgeht, das kann man ja auch machen. Also wenn Paare sagen, sie haben Lust auf so eine strukturierte Arbeit, das ist wirklich auch, ne, das ist nicht der Zugang für jedes Paar, das muss man dazu sagen. Kann man sozusagen so ein bisschen selbst auf so Forschungsreise gehen und so ein bisschen Detektiv sein für die eigene Paarbeziehung. Genau, da kann man viel draus gewinnen.
Und es vergeht erstmal eine Nacht oder ein Tag oder ein paar Stunden und dann blickt man oft auch nochmal anders drauf. Aber man hat in der Zwischenzeit das Gefühl, nicht untätig zu sein, sondern man verarbeitet das, man schreibt es mal auf. Mir hilft es auch, Gedanken klarer zu fassen. Tatsächlich habe ich das schon mal gemacht, nicht mit genau diesem System und den verschiedenen Punkten, aber einfach mal eine Sache aufgeschrieben, was ist vorgefallen und die Gedanken dazu. Ja, aber noch besser ist es tatsächlich, wenn man dann auch konkret sich überlegt, wie war meine Sicht auf die Dinge, sich in den anderen hineinversetzt, wo wäre eine Lösung gewesen, wo wäre da so ein Punkt gewesen, als dass man es unstrukturiert einfach nur was aufschreibt, sondern wirklich mit diesen Punkten, die du genannt hast.
Man räumt so ein bisschen bei sich auf. Und aus einer ausgeräumten Position kann man ja viel besser mit der anderen Person dann widersprechen. Als wenn man selbst noch gar nicht weiß, was fühle ich da jetzt eigentlich und was brauche ich da jetzt eigentlich. Manchmal sind uns diese Dinge ja nicht sofort gewahr und wir wissen immer sofort, was Sache ist, sondern manchmal brauchen wir die Zeit. Und wenn man eben sagt, man möchte so ein Konflikttagebuch gerne mal ausprobieren, einigen hilft es, das relativ schnell danach zu machen, weil sie können sich dann noch gut an den Konflikt erinnern. Anderen hilft es zu sagen, nee, man schläft mal 2-3 Nächte drüber und schreibt mit Abstand seine Gedanken auf. Das ist auch personenabhängig.
Es gibt noch andere Methoden, Konflikte zu lösen. Du hast ja schon erwähnt, dass nicht für jeden alles passt. Manche schreiben gar nicht gerne. Was machen die?
Es gibt ja eine ganze Palette an Konfliktlösemethoden. Und das ist eben wichtig zu sagen, das sind alles Methoden und mögliche Wege. Es ist aber nicht die einzig wahre Lösung. Wie ein Paar das für sich löst, das ist sehr individuell. Und bei den Methoden geht es auch nicht darum zu sagen, jetzt hast du es aber nicht so gemacht und wir haben uns auf das Konflikttagebuch geeinigt und pipapo, das dann auch so als Waffe oder als Gegenmittel zu nutzen, sondern es geht um die Haltung dahinter, die Haltung verstehen zu wollen. Es gibt eine sehr bekannte Kommunikationsmethode für Paare, die ist jetzt nicht aus meinem Buch, sondern die ist von Marshall Rosenberg. Schon international wird die genutzt. Das gibt es für Lehrkräfte, das gibt es für Eltern, das gibt es für Teams in Unternehmen. Das nennt sich die gewaltfreie Kommunikation. Und die hat eine 4-Schritte-Methode. Und zwar ist Schritt 1, dass man sich vorstellt, dass sozusagen die Szene, die Situation, die man erlebt, so gefilmt wird. Und diese Kamera sieht nicht die Gefühle, sondern die sieht nur das, was passiert. Und dann geht es eben darum zu sagen, ich habe gesehen, die Kaffeetasse lag auf dem Tisch. Und ich habe gesehen, sie war dreckig und leer und sie stand da. So, dann hat man noch nicht gesagt, du hast sie da stehen gelassen, du hast sie nicht abgewaschen. Man hat wirklich nur beschrieben, da steht eine Kaffeetasse, die ist leer und dreckig. Ich habe die gesehen.
Auch nicht das Beliebte. Immer lässt du deine Kaffeetasse so stehen.
Genau, es gibt keine sozusagen Absolution und Übertreibung. Der zweite Schritt wäre dann zu sagen, wie man sich selbst dabei fühlt. Die GfK hat nochmal so, die unterscheidet zwischen zwei Arten von Gefühlen, das finde ich auch spannend, zwischen den, die nennen das die echten Gefühle und die Interpretationsgefühle. Das finde ich ganz spannend, die sagen, wenn jemand sagt, ich fühle mich ungeliebt, dann ist das eine Interpretation. Wenn jemand sagt, was löst denn Ungeliebtsein bei uns aus? Traurigkeit. Und die GfK unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von Gefühlen, den Interpretationsgefühlen und den sogenannten echten Gefühlen. Und ein Interpretationsgefühl wäre zum Beispiel, ich fühle mich übersehen oder ungeliebt oder unbeachtet. Das sind ja erstmal Interpretationen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das so ist, dass das Gegenüber uns nicht beachtet hat. Die GfK empfiehlt dann zu gucken, was ist denn das Gefühl hinter dem Gefühl? Also wenn ich mich unbeachtet fühle, was ist das eigentlich? Das ist wahrscheinlich sowas wie Traurigkeit. Es macht einen ja wahnsinnig traurig, wenn man sich übersehen fühlt. Und die GfK empfiehlt dann, dieses echte Gefühl zu nehmen und zu sagen, ich fühle mich traurig, statt ich fühle mich ungeachtet, weil das führt dazu, dass der andere sich angegriffen fühlt. Daher gewaltfreie Kommunikation. Zu sagen, ich nehme nicht diese Interpretationsgefühle wie ungesehen, ungeachtet, unverstanden, sondern ich klage nicht an, ich greife nicht an, ich mache keinen Vorwurf, damit mein Gegenüber nicht in eine Gegenwehr gehen muss. Weil wer angegriffen wird, der sozusagen schießt zurück oder geht in Schutzmechanismus. Und die GfK sagt da, nee, lass uns mal probieren, bei diesen echten Gefühlen zu bleiben, damit wir gewaltfrei und fair miteinander kommunizieren und es dem anderen auch möglich ist, Mitgefühl zu erleben. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, Ira, ich habe mich da total von dir vergessen gefühlt und unbeachtet, dann müsste ich erstmal schlucken und hätte aber schon sozusagen den Impuls, mich zu verteidigen wahrscheinlich. Wenn jetzt aber jemand sagt, Ira, ich war echt traurig, ich habe dir geschrieben und es kam irgendwie 3 Wochen keine Antwort, dann kriege ich Mitgefühl, merke so, ja, das muss blöd gewesen sein und ärgerlich, dass ich das nicht gemacht habe, zu antworten. Also so, ne, ist eine andere Basis da und ab da. Das wäre der zweite Schritt, die Gefühle. Dann gibt es den dritten Schritt, das sind die Bedürfnisse in der GfK. Die GfK fragt nach dem, was brauchst du? Brauchst du Nähe? Brauchst du Ruhe? Brauchst du Geborgenheit? Brauchst du Abstand? Die GfK achtet auf Bedürfnisse und im vierten Schritt hat die GfK was sehr, sehr lösungsorientiertes, nämlich einen Wunsch zu formulieren.
Nochmal kurz zu dem, was brauchst du? Das frage ich mein Gegenüber oder ich mich?
Beides. Man kann sich das selbst fragen, was brauche ich eigentlich? Das Gegenüber kann aber auch unterstützen und fragen, was brauchst du? Weil manchmal schafft man es auch nicht, sich selbst zu fragen, was man braucht. Wenn wir jetzt das Beispiel mit der Kaffeetasse nehmen. Das kann ja sozusagen richtig eskalieren. Du hast das da stehen gelassen. Ich habe gestern schon die Spülmaschine ausgeräumt. Du lässt es da immer stehen und so weiter. Du vergisst immer wieder, was ich dir sage. Ich fühle mich da überhaupt nicht beachtet. Das kann richtig sich hochkochen. Wenn man das jetzt mit der GfK probieren würde, könnte man eben sagen, ich sehe, da steht eine Kaffeetasse, die ist dreckig. Dann wäre mal die Überlegung, wie fühlt man sich eigentlich? Vielleicht fühlt man ja Ekel, weil man sich unwohl fühlt in der Wohnung. Kann man sagen, ich ekel mich da irgendwie ein bisschen vor. Das schimmelt da auch schon am Rand. Und dann könnte man überlegen, was ist denn mein Bedürfnis? Das wäre dann sowas wie Wohlbefinden. Ich habe einfach das Bedürfnis, mich hier in der Wohnung wohlzufühlen. Und dann wäre der vierte Schritt in der GfK die Formulierung des Wunsches. Und so einen konkreten Wunsch, den der andere auch verstehen kann. Das wäre dann zum Beispiel, ich würde mich einfach freuen, wenn wir uns auf irgendwas einigen könnten, wie dass hier nicht mehr dazu kommt, dass unsere Sachen schimmeln. Vielleicht sprechen wir uns ab, wer wann wie die Spülmaschine einräumt. Also das wäre sozusagen eine Art der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt ist es ja so, das muss man ja einfach sagen.
Dazwischen nochmal der Hinweis zu der GfK, gewaltfreien Kommunikation, dass damit nicht gemeint ist, den anderen nicht zu schlagen, sondern eben mit Worten nicht zu attackieren. Kann man das so sagen?
Genau, Worte können sich sehr gewaltsam anfühlen und sehr schmerzvoll sein. Und die GfK sagt eben auch, Worte können sehr, sehr verletzend sein.
Ich glaube, dass man das oft unterschätzt, weil man denkt, ich habe doch dem anderen gar nichts angetan. Und manchmal sind es nicht mal die Worte, sondern das, was zwischen den Worten oder zwischen den Zeilen steht, das ist ja noch mal gefährlicher. Das ist nicht greifbar.
Was ja auch viel, viel wichtiger ist, was transportiert sich? Wie guckt der andere mich dabei an? Ist das ein sanfter Blick oder ist es ein harter Blick? Ist die Stimme laut oder leise? Ist die weich oder grob, die Stimme? Ist die Person zugewandt oder abgewandt? Guckt die überhaupt zu mir rüber? Also diese ganzen Sachen, die sind natürlich unglaublich wichtig, weil die ja ganz, ganz viele Kommunikations- und Beziehungssignale an uns senden. Und GfK ist, finde ich, insofern eine Bereicherung, weil es uns zum einen sozusagen ein Werkzeug an die Hand gibt, was uns Sicherheit gibt und uns einfach hilft, auch Schwieriges anzusprechen. Gerade Personen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Sachen formulieren soll, die können anhand der GfK sich wirklich gut fragen, okay, was habe ich gesehen, was fühle ich, was brauche ich, was wünsche ich mir? So. Aber es geht jetzt nicht darum, das gegeneinander zu verwenden und zu sagen, wir haben uns jetzt geeinigt, wir sprechen nur im GfK-Stil und wenn du das nicht machst, dann mache ich dir Vorwürfe. Dann geht da so ein Machtspiel los und das, finde ich, ist dann genauso schwierig. GfK als Haltung finde ich super.
Man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber selbst als diejenige, die Worte verwendet, kann ich mir einfach nochmal bewusster werden, was diese Worte auslösen beim anderen und gar nicht nachher sagen, ich habe aber doch nur das und das gesagt, sondern selbst gleich schon darauf achten, ich weiß es ja oft auch genau. Manchmal will ich ja mit Absicht den anderen verletzen und verpackt das aber so, dass ich nachher sagen kann, ich habe doch gar nicht.
Das wäre so ein bisschen sich so absichern, ne? Dass man ja nichts falsch gemacht hat. Ja, GfK klingt, finde ich, erstmal so ein bisschen künstlich und ästhetisiert. Man denkt so, oh ja, und jetzt soll man immer in so einem Vier-Schritte-Modus reden. So redet doch kein Mensch. Und deswegen finde ich es wichtig, das so ein bisschen runterzubrechen, zu sagen, es ist eine Haltung, dem anderen nicht gewaltsam mit Worten wehtun zu wollen. Es ist eine Haltung, zu gucken, wie können wir erstmal etwas beschreiben, den anderen nicht angreifen von diesen echten Gefühlen, nicht von diesen Interpretationsgefühlen und auch Bedürfnisse in den Raum, in den Beziehungsraum sozusagen in den Fokus zu setzen und auch zu fragen, was brauchst du, ne? Oder wie könnten wir jetzt sozusagen gucken, wie wir dieses Bedürfnis miteinander versorgen? Und ich empfehle dann immer oft so ein bisschen im Alltag, dass man sich vielleicht mal so einzelne Schritte einfach mal rausnimmt. So in kleinen Alltagssituationen mal zu fragen, sag mal, was wünschst du dir an der Stelle? Oder was brauchst du? Oder dem anderen auch mal was anzubieten. Sag mal, hast du vielleicht gerade einfach das Bedürfnis nach Ruhe? Willst du dich mal eine Runde hinlegen und ich übernehme jetzt die Kinder? Also, dass man anfängt, in diese zugewandte, wohlwollende Sprache zu kommen.
Du hast noch eine Methode mitgebracht, die wir in Konflikten anwenden können. Wie nennt sich die?
Das ist das Entlastungsmodell aus meinem Buch. Und das ist ein Deeskalationsmodell, also eine Methode, die uns helfen kann, wenn es im Streit eskaliert, das vorzeitig abzubrechen und vorzeitig sozusagen dafür zu sorgen, dass es nicht knallt. Das ist der Gedanke von diesem Entlastungsmodell. Und ich bespreche das oft am Ende sozusagen so einer Erst- oder Zweitsitzung mit Paaren. Das mache ich relativ oft, dass wir das dann einmal strukturiert durchgehen, um erstmal so eine Art Stopp Manöver zu haben, um aus Konflikten auszusteigen, die sich eben sozusagen so aufbrausend anfühlen. Und zwar funktioniert dieses Modell so, dass man ein gemeinsames Codewort vereinbart, und zwar ein Stoppsignal oder ein Pausensignal. Ich finde das einfach sehr hilfreich, das Wort Stopp zu nehmen. Andere Paare haben da aber auch schon andere kreative Ideen. Das muss man so ein bisschen gucken, worauf man sich gerne einigen möchte. Und da geht es eben darum, dass wenn man merkt, die Spannung steigt oder die Spannungsdynamik steigt, eine Möglichkeit zu haben, selber zu intervenieren, also selber das zu unterbrechen, was da passiert. Und jetzt ist es eben so, dass es in Konflikten manchmal so eine Tendenz gibt, dass es eine Person gibt, die, der es sehr, sehr wichtig ist, den Konflikt sehr, sehr schnell und sofort zu klären, weil die das nicht gut aushält. Wenn der Konflikt ungeklärt ist, das fühlt sich sehr unverbunden an, da kommen dann Ängste hoch, man möchte diese emotionale Bindung spüren, wissen, hey, zwischen uns ist alles gut, alles okay, erst dann kann man sozusagen durchatmen. Und diese Personen, die bleiben dann lieber auch im Konflikt und nehmen dann auch lieber im Kauf, dass der Konflikt sozusagen sich hochschaukelt oder ein bisschen schärfer, vehementer, intensiver wird. Und dann gibt es eben einen anderen Teil, also das sind so Tendenzen, der eher sozusagen sagt, das ist mir zu viel, ich brauche jetzt Rückzug, ich brauche jetzt Pause, ich will jetzt eigentlich aus dem Konflikt raus. Und was dann oft passiert ist, dass entweder dieser eine Teil dann etwas destruktiver wird, also vielleicht dann doch etwas lauter, und der andere Teil plötzlich den Raum verlässt und einfach aus dem Konflikt rausgeht. Und das sind zwei verschiedene sozusagen Bearbeitungsmechanismen, um mit Konflikten umzugehen. Dieses Stoppsignal ist so eine Art Kompromisslösung für beide Seiten. Also der Teil, der wirklich sagt, ich bin jetzt überflutet von diesem Konflikt, das ist mir zu viel, mein Kopf platzt, ich fühle mich hier gerade so in die Enge getrieben und so vereinnahmt und auch so verletzt, ich möchte das nicht mehr, ich will mich jetzt schützen. Dieser Teil hat die Möglichkeit, Stopp zu sagen und dem anderen quasi mitzuteilen, dass er das gerade nicht mehr kann. Und der andere Teil, der sozusagen ein bisschen destruktiver wird, hat auch die Möglichkeit, sich selbst ein bisschen auszubremsen und Stopp zu sagen, zu merken, so, oh, okay, ich werde jetzt irgendwie unfairer. Ich sage jetzt auch mal Stopp, um mich selber so ein bisschen runter zu regulieren. Also es gibt in der Regel so einen Teil, wenn man sich das wie so ein Drehrädchen anfühlt, was sozusagen so einen Ton laut und leise regelt, gibt es so einen Teil, der dreht die emotionale Temperatur hoch und einen, der dreht sie so ein bisschen runter. So. Und beide haben verschiedene Bedürfnisse, nämlich der eine sozusagen sofort zu klären und der andere Teil erstmal zu pausieren. Jetzt ist es eben so, wenn der eine Teil einfach rausgeht aus dem Konflikt, dann entsteht ja so eine Angst bei der anderen Person und manchmal geht die sogar noch nach und sagt so, hey, du kannst doch jetzt nicht einfach aus dem Konflikt rausgehen.
Also auch räumlich quasi.
Genau, genau. Manche Leute gehen ja dann einfach im Konflikt wirklich aus dem Raum, ohne sich zu verabschieden. Und das ist...
Telefon auflegen oder aus dem Raum gehen, sagen, ich brauche mal frische Luft.
Ja, manche sagen halt eben gar nichts dazu, ne?
Noch
und
schlimmer.
Das ist dann für die Person, die dann zurückbleibt und den Konflikt lösen möchte, sehr verletzend. Und dieses Stoppsignal hat halt eben den Vorteil, dass es darum geht, eine Konfliktpause einzulegen und nicht einen Konfliktabbruch einzulegen. Das bedeutet, dieses Stoppsignal wird vereinbart und es bedeutet, dass es ein Beziehungsangebot in diesem Stoppsignal gibt. Nämlich, dass es ein Wiederaufeinanderzukommen geben wird in einer verabredeten Zeit. Also ich empfehle das immer auf trockenem Boden miteinander zu besprechen. Wie lange gehen unsere Konfliktpausen? Vielleicht 20 Minuten. Einige Leute sagen, nee, ich brauche echt einen Nachmittag und wenn die Kinder im Bett sind, dann erst. Andere sagen, nee, ich brauche sogar eine Nacht, die ich drüber schlafen kann. Das muss man miteinander besprechen. Man kann das sozusagen auch so besprechen, dass man sagt, bei intensiveren Konflikten mehrere Stunden, bei einem kleineren Konflikt eine halbe Stunde. Und in dieser Konfliktpausenzeit ist es eben wichtig, gut für sich zu sorgen, also runterzukühlen, also sich zu regulieren. Da kann man dann zum Beispiel mal an die frische Luft gehen, auf den Balkon gehen, die Hände vielleicht mit warmem Wasser waschen, einen Tee trinken, einen Kakao, was auch immer einen so gut tut und beruhigt, dass man wieder klar denken kann und wieder zur Ruhe kommt, um dann wieder miteinander darüber ins Gespräch kommen zu können. Aber man macht halt eben sozusagen eine inhaltliche Pause von diesem Konflikt. Wichtig ist, dass es ein Beziehungsangebot ist, was mit drin ist. Das ist nicht einfach nur so eines, wir gehen jetzt raus aus dem Konflikt und dann kommen wir nicht mehr wieder zueinander. Das kann einfach sehr Angst machen und auch beunruhigen. Was auch wichtig ist, ist, die Person, die Stopp sagt, ist in der Verantwortung, den Raum zu verlassen. Also die Person sozusagen entfernt sich geografisch aus dem Raum. Und es ist nicht so ein, die Person sagt Stopp und sagt, bitte, geh du raus. Also man schmeißt den anderen jetzt nicht raus, weil das ist verletzend, sondern man geht in die Eigenverantwortung und entfernt sich dann aus dem Raum mit dem Bindungsangebot, ich komme aber wieder. Und wir besprechen das, ich lasse dich hier nicht am langen Arm verhungern, ich lasse dich nicht im Stich, dass du jetzt alleine mit dieser Konfliktsituation bleibst. Mir ist die auch wichtig, ich muss mich nur runterkühlen. Das ist eben sehr, sehr wichtig an
damit
der Stelle.
Damit nicht so ein Gefühl bleibt, der andere will nicht mehr daran arbeiten, er will nicht mehr darüber reden, die Sache ist geklärt, beendet, sondern für jetzt für diesen Moment beendet und wir machen da noch weiter,
es wenn ist
sich
eine Pause.
Die Gemüter beruhigt haben.
Genau, es ist eine Pause zum Schutz der Beziehung. Das ist eben so ein wichtiger Punkt. Und es vereint sozusagen die Person, die eher diesen Rückzug braucht, die kann sich jetzt in einem abgesprochenen Rahmen mal zurückziehen. In einem abgesprochenen Rahmen, der aber auch der Person entgegenkommt, die den Konflikt lieber schneller lösen will oder die Gewissheit braucht, wir werden das jetzt miteinander lösen. Und das stärkt ja auch die Beziehung zu sagen, wir können eine Pause einlegen und wir wissen, wir gehören zueinander. Unsere Beziehung ist sicher. Wir sind miteinander verbunden. Wir machen jetzt eine Pause und besprechen dann inhaltlich weiter, was uns jetzt wichtig ist. Für die Person, die so ein bisschen vehementer wird, ist es auch eben so ein tolles Tool zu sagen, okay, ich merke gerade, ne, ich werde jetzt ungemütlich. Ich kann mich selber so ein bisschen ausbremsen und auch mal Stopp sagen und mich zurückziehen. Also das muss man einfach immer wieder üben. Eine wichtige Regel dabei ist allerdings, wenn Stopp gesagt wird, wird nicht weiter diskutiert. Also dann verliert es sozusagen seinen Zauber, wenn der eine Stopp sagt und der andere dann aber nochmal irgendwie sowas sagt wie, ja, jetzt geh doch raus. Dann, es muss respektvoll bleiben. Stopp ist Stopp. Danach wird nichts mehr gesagt. Es wird sozusagen aus dem Raum rausgegangen. Sonst funktioniert die Methode leider gar nicht. Man muss es dann sozusagen einhalten, dass man das nicht kommentiert. Was manchmal auch noch dazu kommt, das sage ich extra immer vorweg, weil das auch Situationen sind, die Paare dann erleben, ist das Empfinden, wann etwas schon Konflikt und Spannung ist, bei Paaren unterschiedlich ist. Es kann also sein, dass einer schon Stopp sagt und der andere total erschrocken ist und denkt so, ich bin doch noch gar nicht im Konflikt. Wie kannst du das jetzt schon als Konflikt empfinden? Und dann kommt schnell sowas wie, hä, warum sagst du jetzt Stopp? Es ist doch noch gar nicht so schlimm. So, und dann ist wieder ein Angriff, ein Vorwurf drinne. Und das, was bei dieser Person passiert, das ist oft die Person, die sich lieber zurückzieht, wenn die dann von dem anderen Stopp hört. Die ist dann so erschrocken, wie wir sind jetzt schon im Konflikt. Habe ich was falsch gemacht? Da ist dann gleich wieder diese Angst, für den anderen nicht der Partner zu sein, der man sein möchte, nicht genug zu sein. Und da wirklich auch zu respektieren, wenn einer Stopp sagt, dann hat er sich das gut überlegt. Und auch wenn ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich jetzt Stopp sagen würde, wo ich vielleicht denken würde, wir kriegen das auch ohne einen Stopp gut hin, das einfach zu akzeptieren. Und ich sage immer, übt es auf trockenem Boden. Nehmt so Mikrostreits, Mini-Streits, nehmt so Mini-Situationen, die vielleicht mal so ein bisschen brenzliger sind oder wo mal ein blöder Spruch fällt, die aber noch nicht so sind, dass man das Gefühl hat, man könnte die ohne das Stopp nicht lösen, sondern wo man wüsste, ach, die würden wir auch so in den Griff kriegen. Nehmen Sie mal solche kleinen Situationen und üben Sie dieses Stopp auf trockenem Boden, um dann den positiven Effekt zu erleben, dass das klappt, dass das hilfreich ist, um dann zu sagen, hey, das hat jetzt gut geklappt. Du hast kurz Stopp gesagt, bist wieder zurückgekommen, wir haben uns wieder freundlich miteinander unterhalten. Das hat funktioniert, das packen wir jetzt in unsere Schatzkiste und das ist uns jetzt sozusagen ein hilfreicher Gegenstand unserer Kommunikation, den wir einsetzen können in Momenten, wo wir es dann konkret brauchen. Dass man diese positive Erfahrung erstmal auch schult. Das ist was, wirklich ein Training mit diesem Stoppsignal. Aber hat sich wirklich als sehr hilfreich erwiesen, wenn man das dann wirklich auch sozusagen so miteinander ernst nimmt.
Das Entlastungsmodell, so nennt sich das, eine ganz konkrete praktische Idee, wie man in einem Konflikt wieder rauskommt. Ich habe mir das zum Anlass genommen, als ich darüber nachgedacht habe, bei der Sendungsvorbereitung, zum Anlass genommen, über meine Konflikte mit Gott nachzudenken, wenn es da mal welche gibt, wo ich wütend bin, Fragen habe an Gott, irgendwas nicht verstehe, wie gehe ich damit um? Und mir ist aufgefallen, dass ich da gar nicht mit ihm drüber rede, sondern dass oft, manchmal rede ich mit ihm drüber und manchmal nicht, und oft das so mit mir selbst ausmachen will. Fand ich ganz interessant, das eben so ein bisschen auf meine Beziehung mit Jesus zu übertragen. Mir ist da auch eingefallen, dass in den Psalmen viele Worte fallen, die auch sehr hart Gott gegenüber sind, Anklagen. Und jemand hat mal gesagt, Gott kann damit umgehen. Das ist mir hängen geblieben, das beruhigt mich. Ja, ich kann auch mal mit Gott streiten. Und dann ist mir noch eingefallen, wie das bei Jesus selbst war, als er am Kreuz hing und dann gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er stellt auch eine Warum-Frage und auch noch eine ganz besondere.
Ja, er spricht ja in dem Moment über einen Moment tiefer Einsamkeit. Er fühlt sich vom Vater verlassen und in unserer zweiten Podcast-Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie Einsamkeit und Alleine sein wirklich etwas Gefährliches für uns Menschen ist. Und Jesus war in dieser Gefahrensituation, sich von seinem Vater getrennt zu wissen. Das war für ihn wirklich eine grausame Situation und er kennt den Schmerz der Einsamkeit ziemlich gut und kann auch unsere Einsamkeit wirklich nachvollziehen. Also nicht nur so ein, ach, ich verstehe das, sondern er hat das echt auch selber erlebt. Ne? Ja.
Vielen Dank, Ira. Durch deine Hinweise in deinem Buch habe ich manches in meiner über 20-jährigen Ehe ganz neu überdacht, angefangen neu zu sehen. Tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht. Man kann immer noch was dazulernen und das ist auch beruhigend und gut zu wissen. Es lohnt sich, einfach nochmal über manches nachzudenken, egal wie lange man schon mit jemandem befreundet ist, in einer Beziehung steckt, verheiratet ist. Erneuerung ist immer möglich. Erneuerung im Denken, im Handeln, auch in meiner Beziehung zu Gott. Da gibt es so viel Wissen, Methoden, Ideen, um Beziehungen jeder Art zu beleben und zu bereichern. Deshalb freue ich mich, dass wir 6 Folgen Zeit haben, uns genau darüber zu unterhalten. Vielen Dank dir, Ira, für deine Zeit.
Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Sonja, für unser Gespräch. Und ich hoffe, Sie können eine kleine Blume aus dem Blumenstrauß mitnehmen. vielleicht nicht jede, vielleicht passt nicht jede und das ist auch völlig in Ordnung. Und manche Sachen, die passen ja auch auf Freundschaften. Also es ist ja wirklich, wir sprechen auch über Beziehungen. Und manche Dinge finden wir nicht nur in unserer Partnerschaft wieder, sondern auch in ganz anderen Bereichen.
Vielen Dank für deine Freundschaft, Ira.
Ich danke dir auch für deine.
Das war die dritte Folge von Voll Liebe, der ERF Plus Beziehungspodcast. In Kooperation mit der Zeitschrift Family Next. Mit Sonja Kilian und Paartherapeutin Ira Schneider. Schön, dass Sie dabei waren. War etwas Wertvolles für Sie dabei? Mit Ihrer Spende können Sie unsere Arbeit unterstützen. Informationen dazu finden Sie unter erfplus.de/spende. Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.